das Parlament im Ausnahmezustand, eine Finanzdirektorin unter ziemlichem Druck. Bis jetzt ist der Karin Keller-Sutter eigentlich immer alles gelungen in ihrer politischen Karriere. Die starke Figur im Bundesrat, neu auch als Finanzministerin. Doch jetzt werden ihr die Grenzen aufgezeigt. An der außerordentlichen Session vom Parlament hat sie eins auf die Finger bekommen. Wird das Konsequenzen haben? Warum haben die Linken die Keller-Sutter nicht mehr so gern? Und umgekehrt. Und was bringt es überhaupt, wenn das Parlament 3 Tage lang über etwas schwätzt, das gar keine Konsequenzen hat? Das sind die Themen vom aktuellen Politbüro im Politik-Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Media. Heute sind wir eine kleine Runde. Dabei sind Jacqueline Bücher in Zürich, wo man gerade zügelt und wo man vielleicht ab und zu etwas hört. Und Fabian Renz in Bern. Mein Name ist Philipp Lohse und ich sage Hoi zusammen. Hoi miteinander.
Hallo miteinander.
Von einer Woche ist sie zu Ende gegangen. 3 Tage lang haben die eidgenössischen Röte über Kredit zur CS-Übernahme debattiert. Du, Fabian, du hast 3 Tage lang zugelost und dich recht gut unterhalten, wie du mir später gesagt hast.
Ja, unterhalten ist vielleicht ein bisschen ein gefährliches Wort. Oder? Ich meine, es ist doch eine sehr ernste Angelegenheit, über die hier verhandelt worden ist.
Entschuldigung, ich habe es nicht wollen, die Würde vom Parlament in irgendeiner Art und Weise angreifen.
Nein, das habe ich dir selbstverständlich auch nicht unterstellen. Aber ich meine doch, oder, es ist der grösste Kredit, über den das Parlament je beraten hat. Und auf dem Tisch sind ganz ein Haufen Ideen und Vorschläge für eine zukünftige Bankenregulierung gelegen. Also Sachen, die sehr wichtig werden könnten in Zukunft. Insofern, ja, ein Unterhaltungsfaktor hat es auch gehabt, wenigstens bei der Beratung im Nationalrat. Also sind auch alle Parteien ihre Schwergewichte als Rednerpult geschickt. Es sind schlagfertige Debatten in Gang gekommen. Das ist eigentlich noch schön. Das gibt es längstens nicht immer im Parlament. Debatten im Ständerat, muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich nicht sehr unterhaltend gefunden, sondern eher mühsam. Also es ist sehr, sehr lang gegangen. Fast jeder hat irgendetwas gesagt. Es hat sich sehr oft wiederholt, was gesagt worden ist. Und ich sage es jetzt ein bisschen polemisch, die guten Ständerätinnen und Ständeräte, die halten sich sehr viel zu gut für ihre Debattenkultur. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, sie überschätzen sich ein bisschen, sowohl was die rhetorischen Fähigkeiten als auch was der nicht immer gar so tiefsinnige Inhalt für eine Vote betrifft.
Gar nicht mal so tiefsinnig. Jacqueline, wie hast du die Aussagen-Session gefunden?
Hey, ich muss da gerade Transparenz schaffen. Im Gegensatz zum Fabian bin ich nicht so näher dran gewesen. Ich bin nämlich in der Ferien gewesen und habe es darum, wie die meisten von unseren Zuhörerinnen und Leser wahrscheinlich primär über die Medien verfolgt. Und so aus der Distanz, und also ich sage das auch, bei allem Respekt für unser Parlament und im Bewusstsein, wie ernst die Angelegenheit ist, aber aus der Distanz hat mich das Ganze manchmal schon ein bisschen an das Kasperli-Theater erinnert. So die grosse Emotionen, die kreativen Beschimpfungen, die da auch gekommen sind gegen die Bankster. Und am Schluss geht man dann einfach wieder heim und dann passiert eigentlich nichts. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen von Fabian, der eben sehr nah dran war. Vielleicht können wir ja in diesem Podcast genau über das auch reden.
Genau, können wir über Sinn und Zweck der Session reden? Hat die Sinn gemacht?
Jetzt muss ich vielleicht zurückfragen, ist das eher eine philosophische Frage oder eher eine formal-juristische? also, es ist ja wie ein sehr konkretes Geschäft auf der Agenda gestanden. Oder? Es ist darum gegangen, dass das Parlament nachträglich den Verpflichtungskredit bewilligt, wo der Bundesrat beschlossen hat am 19. März. Der Bundesrat und die Finanzdelegation vom Parlament, also das kleine exklusive Grüppli von Parlamentarierinnen und Parlamentarier, wo die oberste Aufsichtsfunktion in Finanzangelegenheit hat, also die haben da insgesamt 109 Milliarden Franken gesprochen, wo die Übernahme von CS durch die UBS möglich machen sollen. Und weil das formell gesehen ein Nachtrag zum Bundesbudget 2023 ist, hat das Parlament darüber müssen entscheiden, aber eben mit der sehr wesentlichen Einschränkung, dass ein Nein eben laut dem Bundesrat nichts mehr ändert an den Verpflichtungen, wo man schon eingegangen ist. So gesehen, ja, also technisch gesehen hat sie natürlich Sinn gemacht und philosophisch-politisch gesehen kann man das verschieden beurteilen. Meiner Meinung nach, ja, sie hat Sinn gemacht. Es war wichtig, dass da mal eine ganz breite Debatte stattgefunden hat über das Geschäft. Es ist auch nicht nur optimal, wenn immer nur der eine oder andere zufällig mal irgendetwas so in eine Kamera hineinsagt, sondern dass mal wirklich in institutionellem Rahmen das Problem breit debattiert worden ist. Ich finde, auch wenn, da würde ich vielleicht den Schacklin ein bisschen widersprechen. Wir haben es jetzt nicht einfach nur als Kasperli-Theater gewesen. Es ist wichtig, dass die Schweiz über das redet, dass da Flurbereinigung stattfindet, dass man sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt. Das hat dann ja auch in den Medien gross stattgefunden.
Das mit dem Kasperli-Theater nehme ich vielleicht zurück. Das ist nicht ein passender Ausdruck. Ich möchte aber, wenn wir uns schon so schön widersprechen, möchte ich auch da noch ein bisschen Gegenposition einnehmen. Ich finde, was der Fabian sagt, das stimmt. Die Debatte hat eine Funktion gehabt. Und gleich bleibt so ein bisschen ein schlechter Nachgeschmack, finde ich. Und zwar beklagen wir oder beklagen verschiedene Stimmen ja immer wieder, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dazu neigen, an der Urne vermehrt einfach ein Zeichen zu setzen und mal ein Protestvotum abzugeben und in einer Initiative darum zuzustimmen, zum Beispiel. Und ich finde, so ein bisschen in diesem Licht muss man schon auch darüber reden, was heisst das, wenn da 246 Parlamentarier und Parlamentarierinnen ein paar Tage lang über etwas streiten und etwas ablehnen und machen und am Schluss resultiert nichts. Also ich habe da schon nicht nur gute Gefühle dabei, auch wenn das vielleicht psychohygienisch und sonst eine Funktion hat. Aber ich finde, dass da auch ein bisschen ein schlechter Nachgeschmack zurückbleibt und noch mehr, wenn man dann im Nachgang nicht einmal ganz sicher ist, was jetzt, ob es Erfolg hat oder nicht, das Nein vom Parlament. Über das reden wir ja dann vielleicht noch. Aber wenn da so eine Veranstaltung stattfindet und wir in unserer Demokratie nicht einmal wissen im Vorfeld, was jetzt da die Folgen sind von einem Ja oder von einem Nein, dann finde ich das problematisch.
Ehrlicherweise muss man vielleicht dazu sagen, dass man das noch relativ oft eigentlich nicht weiss. Also sogar in Fällen, wo es rein rechtlich gesehen vielleicht klarer ist, was für Konsequenzen ein Ja oder ein Nein hat. Aber ja, Politik ist nicht so ein eindeutiges Geschäft, wie das ein Haufen gern hätte. Und ich glaube, auch wenn vielleicht effektiv sich jetzt nichts mehr ändern an den Verpflichtungen, die der Bundesrat eingegangen ist. Ich glaube schon, das Zeichen, das jetzt da gesetzt worden ist, an die Adresse von Finanzministerin Karin Keller-Sutter, an die Adresse vom Bundesrat, das ist wichtig gewesen. Das ist mein persönlicher Standpunkt. Es gibt auch in der Redaktion bei uns unterschiedliche Betrachtungsweisen dazu. Aber meiner Meinung nach ist es eben wichtig gewesen, also für die es noch nicht wissen, eben der Nationalrat hat den Kredit nicht bewilligt, damit gilt er als abgelehnt. Und wenn man jetzt dem Bundesrat und der Frau Keller-Sutter da einfach einen Blankoscheck, so eine nachträgliche Descharge, so eine Absolution für das Vorgehen und überhaupt für ihre ganze Leistung im Fall CS erteilt hätte, wäre es eben für die Zukunft nicht das optimale Signal gewesen.
Warum weiss man eigentlich nicht, ob der Entscheid jetzt Konsequenzen hat oder nicht?
Ja, also bis vor kurzem war der Fall eigentlich für alle klar gewesen. Man hat den Standpunkt übernommen, den der Bundesrat immer vertreten und auch jetzt noch vertreten, dass die Kredite rechtsverbindlich bewilligt sind. Es haben sich jetzt letzten Tag Staatsrechtler zu Wort gemolden. Also es ist im Prinzip vor allem einer, der diese Position sehr deutlich vertreten, der Andreas Klei, wo sagen, das ist falsch, je nachdem, wie viel von diesen Krediten schon in Anspruch genommen oder eben noch nicht in Anspruch genommen worden ist, hat das Nein durchaus Konsequenzen, nämlich eben, dass man im Zweifelsfall dann eben vielleicht die Summe zurückbehalten müsste, die man sonst hätte können überweisen. Ich ganz persönlich würde sagen, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit bleibt es bei dem, was der Bundesrat gesagt hat. Also man hat jetzt schon wieder können lesen, dass der SVP-Nationalrat Gregor Rutz, wo am Anfang auch gesagt hat, jetzt müssen wir aufpassen und so, das muss man jetzt abklären, was das bedeutet, wenn Staatsrechtler die Positionen vertreten, der sagt jetzt auch schon, dem CS-Deal kann man nicht mehr rütteln. Also ich gehe sehr, sehr fest davon aus, dass das auch so sein wird.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, es ist so, wie es ist und es hat überhaupt keinen Einfluss, was das Parlament sagt, warum ist denn der Karin Keller-Sutter offensichtlich trotzdem so wichtig gewesen, dass sie ein Ja bekommt?
Ja, ich glaube, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Das eine ist ihre Persönlichkeit. Man sagt ihr nach, dass sie sehr, sehr ungern verliert. Das wird so sein. Und das andere, vielleicht ist das fast interessanter oder der wichtige Faktor, ist natürlich, dass man negative Auswirkungen an der Börse vermeiden. Ich glaube, die Nervosität ist einigermaßen gross, nachdem man gesehen hat, was so ein Vertrauensverlust kann bewirken. Der Credit Suisse hat ja wirklich den Vertrauensverlust das Knick gebrochen, primär. Und wenn jetzt ein versammeltes Parlament sagt, hey nein, mit dieser Lösung, mit dieser neuen Monsterbank sind wir nicht zufrieden, da ist nicht alles so gelaufen, wie wir uns das vorstellen, dann ist das ein Misstrauensvotum und man hat nicht ganz wissen, was das an der Börse auslöst. Jetzt schlussendlich sind die Auswirkungen recht minim gewesen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so Erwägungen doch auch eine Rolle gespielt haben.
Man muss vielleicht noch dazu sagen, also ihr korrigiert mich, wenn ihr es ernst wahrgenommen habt. Mein Eindruck war, das internationale Medienecho auf den Entscheid ist sehr gering bis fast nicht vorhanden gsi. Also ich habe eigentlich kaum in einem, ich habe jetzt vor allem so ein bisschen die deutschen Medien gescannt, ich habe dort kaum irgendjemand gesehen, der auf das aufgesprungen ist oder das aufgegriffen hat, das Nein vom Nationalrat. Und ich meine, bei dieser ganzen Finanzmarktgeschichte spielt ja Psychologie sehr wichtige Rolle. Das heisst, der Entscheid hat gar nicht erst den Nachrichtenwert gekriegt, der so eine Erschütterung an den Finanzmärkten hätte können auslösen. Wer weiß, was passiert wäre, wenn jetzt das prominenter weiterverbreitet worden wäre von angelsächsischen, von deutschen Medien. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann einen Effekt gehabt hätte an der Börse, aber es ist jetzt eben nicht so weit gekommen. Insofern ja, ist das Ganze doch glimpflich ausgegangen und ich nehme an, dass man auch im Finanzdepartement einigermaßen erleichtert jetzt auch ist darüber, dass die Verwerfungen jetzt eben nicht eingetreten sind.
Der Ticker von der New York Times zur Standortdebatte hast du nicht gelesen?
Muss ich gestehen, habe ich nicht gelesen.
Ja, aber jetzt mal im Ernst. Also ich glaube schon, dass das ein wichtiger Faktor ist, wo der Fabian jetzt anspricht und dass das auch in der rückblickenden Beurteilung dann von dieser ganzen Sache wird eine Rolle spielen, je nachdem, wie es jetzt weitergeht. Auch aus Optik von der Karin Keller-Sutter. Mhm. Also sie war dort sicher frustriert gewesen, wo sie das Parlament verlassen hat, nachdem die Sache gescheitert ist. Gleichzeitig ist sie nachher dann in ein Flugzeug gestiegen, ist an die Frühlingstagung vom Internationalen Währungsfonds in Washington gegangen. Und dort hat man zumindest können lesen, oder hat sie, glaube ich, selber gesagt, hat sie recht viel Zuspruch bekommen für den CS-Deal. Und noch vorher haben wir auch geschrieben, wie sie von ausländischen Finanzministern zu hören bekommen hat, sie hat gerade die Welt gerettet und so. Also je nachdem, wie man es deutet, kann man dann auch sagen, das war jetzt zwar eine Ohrfeige gewesen in dem nationalen Parlament, aber auf dem internationalen Parkett ist sie die die Welt gerettet hat. Und das ist wohlgemerkt, das ist nicht meine Meinung, sondern einfach, das ist ein Framing, wo Sie oder das Finanzdepartement jetzt könnten vorne.
Mm. Sie hat ja auf nationaler Ebene schon sehr viel versucht, dass es noch auf Ihre Seite kippt, oder Fabian?
Sie hat gambelt, ich glaube, man kann es so sagen, oder? Also die Ausgangslage war ja die gewesen, oder die Linke, die hat ihre Zustimmung zu dem Kredit so knüpft an eine Reihe von Bedingungen. Also Bedingungen vor allem in dem Sinn, dass man alte Vorstöße vor SP zur Bankenregulierung auf Traktandenliste setzt. Das hat man im Vorfeld vor außerordentlicher Session hat man das abgelehnt gehabt und die SP hat das versucht, nachträglich wieder reinzubringen. Es ist dann einfach zuletzt um bestimmte Anträge auch innerhalb von dem Bundesbeschluss zu der Kreditgenehmigung gegangen. Und dort ist es ein bisschen das Feilschen um Begriff dann zuletzt im Gang gewesen. Die Linke hat da relativ scharfe Formulierungen wollen, also verbindliche Aufträge für künftige strengere Regulierung und Keller-Sutter hat versucht, das abzuschwächen, also beziehungsweise die abgeschwächte Variante ist dann letztlich von den bürgerlichen Fraktionen im Parlament so bewilligt worden, aber sie hat jetzt auch nicht irgendwie versucht, die Leute da, ihre Leute, ihr Lager von einer schärferen Formulierung zu überzeugen. Und sie hat sich dann auf mehrfache Nachfragen von SP-Parlamentarierinnen und Parlamentariern auch nicht wollen in der Ratsdebatte darauf festlegen, dass sie Regeln ausarbeitet, zum Beispiel im Bereich von der variablen Vergütungen für Banker, zum Regeln ausarbeiten, die über das rausgehen, was sie sowieso hätte müssen machen aufgrund von internationalen Verpflichtungen, also den sogenannten Basel III-Verträgen. Ja, sie hat wieder aufgesetzt, dass dann sich die Link zufrieden gibt mit dem, was auf dem Tisch liegt, dass sie da dann quasi in letzter Minute einspurt. Das ist auch durchaus möglich gewesen. Also ich finde, das ist auch für uns Beobachter eine von den interessanteren Debatten gewesen, weil man effektiv nicht recht gewusst hat, was, wie kommt es raus, wie passiert es, wie positioniert sich die SP, wie positioniert sich die SVP in bestimmten Fragen. Ja, und also Keller-Sutter hat gespielt und sie hat verloren. Zuletzt ist die Linke eben nicht eingespurt auf den Deal, auf das, was dort auf dem Tisch gelegen ist.
Vielleicht ist eine Frage auch, so ein bisschen, hätte sie überhaupt gewinnen können? Es gibt Leute, die sagen Nein. Und ich finde, das ist durchaus etwas, was man sich kann überlegen kann, ob das so ist. Also, dass Parteien, insbesondere die SP, an ihren Forderungen festhalten, das ist klar gewesen, ist nachvollziehbar. Einerseits, weil niemand will, dass sich so eine Bankenrettung wiederholt in Zukunft, andererseits auch, weil es natürlich im Wahljahr eine verpasste Chance wäre, dann einfach alles abzunicken und von den eigenen Forderungen abzurücken. Und gleichzeitig haben wir da halt schon eine spezielle Situation, weil jetzt in dieser Frage einfach nicht nur das nationale Parlament die Regeln machen kann, sondern weil ganz vieles einfach der Logik von diesen Finanzmärkten folgt, diesen sehr internationalen Regeln. Und in gewissen Punkten, glaube ich, einfach auch sehr, sehr schwierig ist, da im Alleingang andere Spielregeln aufzustellen. Also vielleicht zum Beispiel Eigenkapital, das vorher schon erwähnt wurde. Da gibt es namhafte Ökonomen, die vorgerechnet haben, dass zum Beispiel eine Eigenkapitalquote von 20%, wie sie mal im Raum gestanden ist oder wie sie auch der Mitte-Präsident Gerhard Pfister ins Spiel gebracht hat, dass die schlicht nicht realisierbar wäre, aufgrund von verschiedenen Gründen. Und interessant ist ja noch, dass sich Jacqueline Badran, SP-Nationalrätin, in einer Kolumne recht ähnlich geäussert hat. Und sie steht jetzt nicht gerade im Verdacht, dass sie Banken irgendwie will schonen oder etwas. Sie dreht es dann so, dass man ein bisschen in der Geiselhaft von diesen Finanzmärkten sage ich, dass wir das jetzt mal zugeben müssen, ja, dass die neue UBS eigentlich ihre Bedingungen fast schon diktieren kann. Und ich glaube schon, dass solche Sachzwänge wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt haben im Verhalten von der Karin Keller-Sutter.
Mein Eindruck ist ein bisschen, der Bundesrat begründet im Moment fast alles mit Sachzwängen. Also er lässt relativ wenig politische Gestaltungswillen erkennen und ja, tut immer so, als wäre er da vollkommen eingeschränkt, eingespurt durch die sogenannten Sachzwänge. Ich finde es ein Stück weit ein bisschen eine Ausrede, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wo ein Wille rum ist, da ist dann letztlich auch ein politischer Weg, also im vollen Bewusstsein von allen Schwierigkeiten, die sich da stellen können. Also es ist auch so ein bisschen mit diesen, du hast gesagt, namhaften Ökonomen. Das Problem ist ein bisschen, man findet für fast jede beliebige Position einen namhaften Ökonom, wo sie einem bestätigt oder eben nicht bestätigt. Ja, ich denke, das Parlament und die zuständige Bundesrätin, die hätten das in der Hand gehabt, um verbindlichere Beschlüsse zu treffen, in welche Richtung dass es soll gehen soll, in welche Richtung sich der Schweizer Finanzplatz soll entwickeln soll, welche Regulierung wir wollen, wie viel Risiko, wie viel Sicherheit wir wollen. Stattdessen hat man jetzt einfach mal ganz einen Haufen Prüfberichte in Auftrag gegeben. Es wird jetzt Monate dauern, bis da irgendetwas vorliegt und wahrscheinlich wird es dann ein bisschen so sein. Man wird dann in diesen Prüfbericht zum Schluss kommen, dass eigentlich nichts so richtig geht und man wird weiterhin einfach gerade so das Minimum machen, das einem das Ausland diktiert oder wo man aufgrund von internationalen Verbindlichkeiten machen muss. Muss gestehen, ich persönlich habe nicht das allerbeste Gefühl dabei, aber also das Argument mit den Sachzwängen, ja, ich weiß nicht. Also natürlich gibt es Sachzwänge, aber es ist dann halt auch oftmals einfach ein Mittel, ein rhetorisches Mittel zum Kaschieren, dass man halt nicht mehr machen will.
Weißt du, ich verstanden, dass man viel könnte machen, wenn der Gestaltungswille da wäre. Da bin ich ganz bei dir. Es ist einfach ein hängendes Preisschild dran. Wenn die Schweiz im Alleingang etwas sehr strenge, oder wenn die Schweiz im Alleingang strenge Regeln für ihre Banken beschließt, dann kann das Auswirkungen haben auf die Wettbewerbsfähigkeit, dann muss man das in Kauf nehmen, da hängt immer ein Preisschild dran. Und ich sehe jetzt einfach, das wollte ich sagen, ich sehe Karin Keller-Sutter nicht als die Person, die jetzt am internationalen Finanzkapitalismus den Kampf ansagt. Oder? Also irgendwie, da ist sie, glaube ich, die Falsche dafür. Oder? Das ist eigentlich ein bisschen mein Punkt.
Ja. Vielleicht etwas, was ich noch sagen möchte, was, glaube ich, schon noch wichtig ist, jetzt auch so im grossräumigen Überblick. Die SP, die hat eigentlich die genau gleiche Position vertreten, wie sie schon 2008 vertreten hat, als um die Rettung von der UBS gegangen ist. Und sie hat sich auch genau gleich verhalten. Sie hat schon dort ihre nachträgliche Zustimmung mal zu dem UBS-Deal mit Bedingungen verknüpft, mit Bedingungen, die das Parlament nicht erfüllen wollte. Und sie hat dann Nein gesagt. Der grosse Unterschied zu 2008 ist die SVP. Die SVP hat 2008 die UBS-Rettung zähneknirschend und mit viel Murren mitgetragen. Jetzt einmal bei der CS, da hat sie sich von Anfang an und sehr kategorisch darauf festgelegt, dass sie die Kredit wird ablehnen. Also sie hat nicht einmal mehr Bedingungen formuliert. Sie hat einfach gesagt, wir lehnen das ganz klar ab. Und das hat die Keller-Sutter bis zu einem gewissen Grad natürlich eben auch der Linken ausgeliefert. Also ich wüsste nichts davon, dass sie einmal ernsthaft versucht hat, die SVP wieder auf ihre Seite zu ziehen. Aber ja, das Kippen von SVP im Vergleich mit 2008 ist eigentlich der grosse Unterschied zwischen diesen zwei Mega-Rettungsstilen, wenn wir ihn jetzt können beobachten, wenn er jetzt eben Folgen gehabt.
Was sind denn die Gründe für das Kippen?
Das frage ich mich auch. Also, mein Verdacht, und ich muss dazu wirklich sagen, Verdacht, ich habe dazu nicht irgendwelche Recherchen getätigt oder so. Mein Verdacht ist, dass die SVP ein Stück weit auch ein bisschen surft auf dem Zeitgeist. Also sie haben realisiert, dass die Grossbanken bei ihrer eigenen Klientel, bei der Basis, jetzt auch nicht über die Massen populär sind. Es hat vielleicht auch 2008 noch so eine gewisse Nähe zwischen der Partei und der damaligen UBS-Kader bestanden. Also der langjährige UBS-Oberboss Marcel Ospel, der hat kein grossen Hehl aus seiner Sympathie für die SVP gemacht. Er ist zu dieser Zeit in Charge gewesen. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Jetzt zur CS gibt es so eine Nähe nicht, so viel ich weiss. Also zwischen der SVP-Spitze und der CS-Spitze, da ist nicht irgendeine Bindung rum. Also da sind vielleicht auch Loyalitäten nicht mehr vorhanden, die früher noch eine gewisse Rolle gespielt haben. Ich kann die Frage nicht wirklich beantworten. Ich vermute, es hat aber einiges damit zu tun, dass die SVP immer auch ein sehr gutes Gespür für Stimmungen gehabt hat. Und die Stimmung in der SVP-Basis, wie gesagt, die ist nicht zugunsten von diesen Grossbanker. Ich denke, dass es eine wichtige Rolle gespielt hat.
Interessant wäre ja, wenn man sich vorstellt, der Ueli Maurer wäre immer noch Finanzminister, wie sich dann die SVP verhalten hat. Was mich zur Frage bringt, über Verantwortlichkeiten haben wir während dieser außerordentlichen Session wenig geredet. Wie gross ist die Verantwortung von einer Finanzministerin Karin Keller-Sutter und wie gross ist die Verantwortung von einem Finanzminister Ueli Maurer, ihrem Vorgänger, an diesem ganzen Debakel?
Ja, ich möchte auch noch ein bisschen zurückhaltend sein, weil wir vieles noch nicht wissen. Ich persönlich habe auch nicht zu diesem Thema recherchiert. Es wird allenfalls dann einen Puck geben, wo vieles wird ans Licht bringen. Aber was wir wissen, ist, der Ueli Maurer war Finanzminister bis Ende letzten Jahres. Es hat schon vorher viele Anzeichen gehabt, dass es nicht gut läuft bei der CS, um es mal sehr zurückhaltend ausdrucken. Und man hat jetzt auch in verschiedenen Recherchen können lesen, dass der Ueli Maurer im letzten Herbst das erkannt hat, dass er mehrfach mit dem SNB-Präsident Thomas Jordan und auch mit der FINMA-Präsidentin Marlene Amstutz sich getroffen hat, dass man dort über verschiedene Szenarien geredet hat, bis hin zum Ende der CS. Allerdings, und das ist ja der springende Punkt, soll er seine Bundesratskollegen nur ganz vage über diese Szenarien informiert haben. Und das ist natürlich ein grosses Versäumnis, wenn das so ist. Und fast noch brisanter, offenbar hat er das aus Angst vor Indiskretionen gemacht, dass er zwar irgendwelche Papiere verteilt, aber dann gerade wieder reingezogen hat und so, weil er Angst gehabt hat, wenn da etwas nach außen dringt, dann setzt so ein Bankrun ein, wie es ja schlussendlich passiert ist. Und da finde ich schon, kommen verschiedene Sachen zusammen, die uns zu denken geben und die man sicher sehr genau noch anschauen muss in Zukunft.
Kann das so eigentlich unterschreiben, wie es Jacqueline zusammengefasst hat. Ich finde es einfach schon noch wichtig, dass man den Blick auch für das grosse Ganze nicht verliert. Also hauptverantwortlich für das, was passiert ist, das sind ganz klar die Verantwortlichen bei der CS, der Verwaltungsrat und Geschäftsleitung von Credit Suisse. Ich meine, das sind die Hauptschuldigen. Das ist für mich völlig außer Frage. Und Konstellationen an den Finanzmärkten, wo Top-Banker überfordert. Ich glaube, man kann fast nicht erwarten, dass dann irgendwie der Bundesrat und die Verwaltung sollen souveräner so eine Situation handhaben, wo die Vollprofis, die ja 24 Stunden am Tag nichts anderes machen, als sich da damit zu beschäftigen. Also, dass das Bundesrat und die Verwaltung sollen besser handhaben können und da irgendwelche Zauberlösungen aus dem Ärmel rausschütteln, wo auf die anderen nicht kommen. Oder? Ich denke, wenn man über Verantwortlichkeit redet, muss man schon halt auch weiter zurückblenden und auch auf die Rolle vom Parlament zu reden kommen. Also mit Dunkel, das Hauptproblem finde ich noch immer, dass wir nach 2008 Regelung für systemrelevante Grossbanken erlassen haben, also die berühmt-berüchtigten Too-Big-to-Fail-Regeln, die jetzt einfach nicht funktioniert haben in dem Fall CS. Also der einzige Zweck von dieser Gesetzgebung war, um so einen Fall zu verhindern, beziehungsweise wenn er eintritt, um ihn dann eben sauber abwickeln, ohne Notfallübungen, wie wir sie jetzt gesehen haben. Und man hat die Regel jetzt nicht angewendet. Also Frau Keller-Sutter behauptet, man hätte sie nicht können anwenden, ohne dass das schwerwiegende Verwerfungen auf den internationalen Märkten und halt auch für die Schweizer Volkswirtschaft nach sich gezogen hat. Das dünkt mich, das ist eigentlich das ganz grosse Versäumnis vor Politik. Und da sind die FinanzministerInnen von den letzten anderthalb Jahrzehnten nicht unschuldig dran. Da trägt das Parlament eine wichtige Verantwortung. Und fast noch wichtiger, als dass man die Verantwortlichkeit erklärt, finde ich, dass man das Problem für die Zukunft beheben kann.
Dass viele Animositäten rum waren während der Session gegen die Banker, das war ja recht offensichtlich. Ich würde noch gerne einmal kurz über Kanichelle Sutter reden. Du hast vorhin gesagt, Fabian, sie sei ausgeliefert der Linken. Man hat das auch ein bisschen gespürt. Es hat eine gewisse Genugtuung gegeben, sie reinzulaufen. Habe ich das richtig wahrgenommen?
Es war schon auch meine Wahrnehmung gewesen. Also, meine, wir dürfen nicht vergessen, wir sind im Wahljahr, oder? Und so eine Debatte mit einem Entscheid von dem Jahr, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo er getroffen wurde, ist alle davon ausgegangen, sind, dass er folgenlos bleibt, also dass man da nicht irgendein Gebäude zum Einsturz bringt. So ein Entscheid ist natürlich auch eine sehr willkommene Übung, um sich profilieren, oder? Es hat im Fall von SP hat's jetzt auch gut funktioniert, oder? Sie hat sich da so voll können als Mehrheitsbeschafferin oder eben nicht Beschafferin in Szene setzen. Was vielleicht jetzt in dem speziellen Fall schon noch dazukommt, ist das Verhältnis zwischen der Karin Keller-Sutter und der Linken nicht mehr so gut ist, wie es einmal eine Zeit lang war. Es hat vor ein paar Jahren mal eine Phase gegeben, wo zumindest in der Wahrnehmung von der Linken, also wenn man mit linken Parlamentarierinnen und Parlamentariern redet, dann kriegt man oft die Rückmeldung, eine Zeit lang ist die Keller-Sutter interessiert gewesen an einer Zusammenarbeit mit den Linken. Also man hat da in Kooperation mit den Gewerkschaften ja zum Beispiel die sogenannte Überbrückungsrente für ältere Arbeitslose aufgeleistet. Und jetzt ist so ein bisschen die Wahrnehmung, jetzt ist da wie so ein bisschen ein eiserner Vorhang gefallen. Also so, die Keller-Sutter ist nicht mehr so interessiert an einer Zusammenarbeit mit den Linken. Wir munkeln, das hänge auch damit zusammen, dass sie davon ausgeht, dass ihr Bundesratssitz bei der gesamten Neuerungswahl im Herbst, dass der sicher ist, dass sie da nicht irgendwie sich jetzt speziell muss um eine Allianz bemühen, um ihren Sitz zu retten. Und das, ja, ich weiß nicht, ob man von einem gestörten Vertrauensverhältnis reden kann, aber einfach so ein bisschen das abgekühlte Verhältnis, ein bisschen mag das auch noch da damit rein gespielt haben, dass jetzt offensichtlich die Linken halt auch nicht Lust hatten, zu mir irgendwelche Geschenke machen oder irgendwelche Gefallen zu tun.
Interessant wäre es also wirklich, wie die Abstimmung rausgekommen wäre, wenn man davon ausgegangen wäre zu dem Zeitpunkt, dass es Folgen hat. Aber ja, da können wir jetzt heute nur spekulieren.
Also wenn man jetzt im Fabian genau zugelassen hat, dann ist ja das echt die grosse Bestätigung von deiner Eingangsthese, Jacqueline, dass es schon ein bisschen das Kasperletheater war.
Ich habe immer wahnsinnig gern recht. Darum weiss ich gar nicht, was schon zurückgenommen. Was machen wir jetzt?
Vielleicht zum Abschluss. Wie ohnmächtig ist unser Parlament im Moment? Ganz grundsätzlich gesprochen.
Ich glaube, man sieht nicht zum ersten Mal, dass es für unser Parlament in einer zunehmend globalisierte Welt schwieriger wird, einfach so zu walten und zu schalten, wie es will und Spielregeln aufzustellen. Ich komme jetzt nochmal mit diesen blöden Sachzwängen, die wir vorher schon darüber geredet haben. Ich finde das auch unbefriedigend und glaube auch, dass es manchmal anders gäbe. Aber in der Praxis gibt es immer mehr Regelwerke, wo das Parlament irgendeiner Art einschränkt. Ich glaube, das ist etwas, was manchmal so ein bisschen zu so einem Ohnmachtsgefühl führt. Und das Zweite ist halt die Notrechtsdebatte, die jetzt auch nochmal in Gang gekommen ist mit dieser ganzen Credit Suisse-Übernahme, dass in den letzten Jahren mehr Notrecht angewendet worden ist, dass dort das Parlament ja, per Definition weniger zu sagen hat oder später erst befragt wird. Und das macht das Ganze schwierig. Ich glaube, es gibt ja dort Bestrebungen, dass man möchte Weg finden, dass das Parlament künftig in solchen Situationen mehr zu sagen hat, handlungsfähiger ist. Es gibt da parlamentarische Initiativen, wenn es mal recht ist, wo auf das abzielt. Es gibt da verschiedene Parlamentarier, die sich für das einsetzen, sich auch schon Gedanken dazu gemacht haben. Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man das weiterverfolgt und auch, wenn es das nächste Mal so eine Krise gibt, dass man da ein bisschen genauer weiss, wie, in welcher Form und wann das Parlament etwas dazu sagen kann.
Ich glaube übrigens, Philipp, also die Frage, wie ohnmächtig ist unser Parlament und warum ist es das? Ich glaube, über diese Frage müssten wir wie mal ein separates Politbüro machen, weil sie berührt so viele Ebenen von mir aus gesehen. Also das eine hat jetzt Jacqueline angesprochen, oder? Es ist so die Frage von Globalisierung, von diesen internationalen Verstrickungen, Sachzwängen. Ich brauche jetzt das Wort auch. Du hast mich überzeugt, Jacqueline. Ja. Das ist ein Aspekt. Dann haben wir die Frage, wie handlungsfähig ist es Milizparlament? Also Leute, die nebst ihrer parlamentarischen Arbeit noch ganz viele andere Sachen machen. Das tangiert die Frage, was kann ein Parlament eigentlich einer Verwaltung, also so einem riesigen Apparat, wo immer ganz vieles vorspurt und einen riesigen Wissensvorsprung auch hat, was kann es dem überhaupt entgegensetzen? Und dann haben wir noch die sehr spezielle Konstellation jetzt in dieser Legislatur, wo einfach eine Krise die andere gejagt hat und den Entscheid halt in einer so schnellen Kadenz und in einer so kurzer Frist müssen getroffen werden, dass das Parlament einfach wie ein träger Dampfer war, um da überhaupt irgendwelche irgendwelche Steuerungen vorzunehmen. Also ich glaube wirklich, das tangiert ein sehr grundlegendes demokratiepolitisches Problem. Und wie man so schön oder auch nicht schön sagt, das würde jetzt da effektiv den Rahmen sprengen, wenn wir da eine abschließende Antwort geben.
In diesem Fall schauen wir doch sonst einmal drauf im Politbüro auf das grosse Thema. Fabi Renz in Bern und Jacqueline Büchi in Zürich, danke, dass ihr mitgeschwätzt habt. Das war es gesehen in der aktuellen Folge, würde ich sagen. Wir hören es in 2 Wochen wieder. Die ganze Berichterstattung zur Aussordnungssession, auch diverse Apropos, die wir gemacht haben, werden wir verlinken. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Ciao miteinander.